Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ihre allerschlimmsten Feinde sind von nun an Käse, Eier, Fleisch und Wurst aller Art. Ebenso allerdings Ihre Mutter, Ihre Schwiegermutter und jeder in Ihrer Umgebung, der bereits Kinder hat. Hören Sie auf niemanden, dann wird es schon werden.
Das freudige Ereignis ist zugleich ein sehr einschneidendes Ereignis. Die totale Fremdbestimmung setzt ein mit der Schwangerschaft. Davon erzählt sehr amüsant der französische Film ein freudiges Ereignis. Über diesen Film werden wir reden, über viele andere auch. Und gleich in der ersten Stunde bei uns zu Gast die zauberhafte Julia Dietz, seine Frau für die ganz besonderen Rollen. Jetzt spielt sie in dem Film Zimmer 205, ein deutscher Horror, einen Geist. Und wie man das macht, wie man sich hineinversetzt in das absolut Böse, wird sie uns hier erzählen. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Warum stillst du?
Ich stille, weil ich...
Weil dich diese Gesellschaft dazu zwingt. Hör doch auf, die perfekte Mutter sein zu wollen. Die gibt's sowieso nicht. Sei einfach eine mittelmäßige Mutter, so wie ich.
Ich bin ein Säugetier, also darf ich doch wohl stillen.
Oh nein, bitte hör auf mit dieser Zurück-zur-Natur-Leier.
Ich bin übrigens auch erschöpft, kapiert?
Was ich kapiere, ist, dass du langsam verrückt wirst. Handwerker am Sonntag, das macht man nicht.
Klar werd ich verrückt. Weil ich mich um die Wohnung kümmere, um Lea kümmere und sich niemand um mich kümmert. Weil ich auch mal Streicheleinheiten brauche. Und wieder Sex haben will, verdammt!
Das war ein kleiner Ausschnitt aus Ein freudiges Ereignis und damit hallo und herzlich willkommen. Hannelore Heider ist hier bei mir, die dieses freudige Ereignis ja auch schon mehrfach hinter sich hat, die also ungefähr weiß, wie es der Heldin in dem Film geht, über den wir jetzt reden wollen, eine französische, ich sag schon mal, trotz aller Härten, die in diesem Film ja sehr ehrlich gezeigt werden, eine französische Komödie von Rémy Besançon. Dieser Film, Hannelore, basiert auf einem autobiografischen Buch einer Philosophin, Eliette Abacassis, und die erzählt etwas, Hannelore, das ja so bei aller Freude über Mutterschaft, über diese süßen kleinen Kinder sehr schnell verdrängt wird. Wahrscheinlich ist es sogar besser für die Menschheit, dass wir es verdrängen.
Genau so ist es. Und bei aller Realistik, die das Thema wirklich in diesem Film hat, und bei aller Ehrlichkeit beginnt der Film erstmal mit einer Liebesgeschichte. Und da geht einem so richtig das Herz auf. Und man versteht dann auch, wie sehr sich so ein junges Paar auf das erste Kind freuen kann. Die Liebesgeschichte beginnt in einer Videothek. Der Held Nicolas steht hinter der Ausleihe. Und sie kommunizieren so über Filmtitel und über Filme. Es ist also wirklich ganz reizend. Und hausen da in einer Bude, sind total glücklich und total glücklich mit sich selber. Und es ist eher eine verrückte Idee, dass er sagt, ach, möchte ein Kind von dir. Und sie ist so verliebt und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwas Schlimmes in ihrem Leben geben könnte. Und sie sagt sofort, ja, es klappt auch. Und dann gibt es erst ein kleines Problem. Also überlegen sich schon, dass der Mann eigentlich was Richtiges arbeiten könnte und Geld verdienen könnte, und man braucht eine größere Wohnung und man muss einen Kinderwagen kaufen, und so ganz langsam wird aus dieser Komödie wirklich eine ernste Geschichte. Und so richtig hart wurde es für mich an einer Stelle, wo man es am wenigsten erwartet, nämlich bei diesen ganzen Übungen und Vorbereitungen, die so eine schwangere Frau machen muss auf die Geburt. Wenn sich dann die Mitmütter so mit ihren dicken Bäuchen an ihr vorbeischieben und sie sich zunehmend versteckt und zurückzieht. Das heißt, sie fühlt sich plötzlich fremd in ihrem eigenen Körper und hat, glaube ich, zum ersten Mal begriffen, dass da etwas passiert, was nie wieder rückgängig zu machen ist.
Also das ist, glaube ich, genau auch der Kernpunkt dieses ganzen Films, sie einfach mal zu zeigen und darüber offen zu reden, bei aller Liebe, und es ist ja auch für sie ein Wunschkind, sie will ja dieses Kind unbedingt, ist es eben eine Veränderung deines Lebens, die nicht mehr rückgängig zu machen ist, und das wird einem vorher, vor allem aber auch danach eben bewusst. Und das erzählt der Film zwar mit sehr viel Witz, Hannelore, aber eben doch auch mit dieser Realistik, von der du sprichst.
Der Witz in dieser doch wirklich sehr ernsten Situation kommt auch durch die vielen Nebenfiguren. Mhm. Also natürlich sind da ständig Ärzte, Hebammen, diese Mitmütter, die Schwiegermutter, die eigene Mutter. Es sind also genug Leute da, die ständig auf dich eindettern. Und du bekommst irgendwann mit, ich bin ja gar nicht mehr Barbara, sondern ich bin die werdende Mutter. Mhm. Und das ist wirklich eine Veränderung der Persönlichkeit, die hier in dem Film Barbara eigentlich nicht passieren lassen will. Sie entzieht sich dem, und als das Kind dann da ist, wird es eigentlich noch schlimmer. Ihr gesamtes Leben wird natürlich von diesem kleinen Wesen bestimmt. Da gibt es wieder sehr komische Situationen, die wir auch schon in X-Filmen gesehen haben. Aber hier ist eigentlich nichts verkitscht oder rosarot. Selbst die Komik in diesem Film, zum Beispiel ihre Mutter, wunderbar, die sagt, was musst du jetzt dauernd stillen und was musst du dich so fertig machen, sei doch einfach eine mittelmäßige Mutter, so wie ich auch war. Es wurde also auch eine Familiengeschichte aufgearbeitet. Der Film gerät nie aus der Balance, nie aus dem Gleichgewicht. Die Franzosen kriegen es wieder mal hin, Realismus und Leichtigkeit wirklich wunderbar zu verbinden.
Würdest du sagen, dass dieser Film, der eben auch zeigt, den Karriereknick zum Beispiel, dann eben diese übersteigerten Erwartungshaltungen, von denen du gesprochen hast, diese Projektionen, man muss sich einfach als werdende Mutter so und so verhalten, dass dieser Film dann eher abschreckend ist? Sterben wir alle aus nach diesem Film?
Nein, natürlich nicht. Aber er gibt einem schon so eine Art Ordnungsgungs. Also es ist ein Innehalten bei einem Thema, wo sonst eigentlich nur Euphorie vorherrscht.
Sagt Hannelore Haider über ein freudiges Ereignis, eine übrigens auch im Erotischen sehr offen und sehr schön erzählt, sehr das können schön. Die Franzosen ja. gut. Geschichte, ein freudiges Ereignis von Rémy Besançon, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Und Hannelore, ich würde sagen, das Kind, das man im Film sieht, ist so entzückend, so niedlich, dass man dann doch wieder daran erinnert wird, wie wunderbar es ist, mit Kindern zu leben. Ich danke dir. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Die sogenannten großen Filme mit den Big Names stürmen ja stets zur Oscar-Zeit in die Kinos, wir erinnern uns. Dennoch wird es auch danach im Kino nie langweilig, denn zurzeit kann man auf Entdeckungsreise gehen. Vielleicht die Großen von morgen entdecken. Oder die Filme sehen, die schon auf verschiedenen Festivals für Aufregung gesorgt haben. Wir reden jetzt gleich mit Anke Lebicke. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anke, über zwei Filme, die in Cannes ja richtig bedeutsam waren. Jetzt erstmal Hand aufs Herz. Hast du zum Beispiel die berührende schwule Liebesgeschichte jenseits der Mauern in Cannes in der Flut der Filme im vergangenen Jahr wahrgenommen?
Ach Knut, ich bin zwar eine Streberin und versuche immer viel zu sehen, aber den Film habe ich nicht gesehen. Aber es ist doch eigentlich ganz schön, dass wir immer wieder mitbekommen, dass wir auf Festivals fahren, nicht alles sehen bekommen und dass wir eben spüren, dass eben Festivals nicht nur so Vitrinen für Filme sind, sondern dass die danach, nach dem Festival noch ein Leben haben. Und jetzt konnten wir den Film ja immerhin nachholen. Und nachgeholt habe ich auch in dieser Woche den Oslo, 31. August. Der lief auch in Cannes. Und das finde ich auch ein ganz bemerkenswertes Film. Da geht es um einen Tag aus dem Leben eines jungen Mannes, der drogensüchtig ist. Und in diesen 24 Stunden wird er tatsächlich ein ganzes Leben erzählt. Und jetzt hier auch in dem Film Jenseits der Mauern ist es so, dass das Kino einfach manchmal so auch sich öffnet für andere Erzählformen. Und ich glaube, da ist gerade die Zeit ganz gut im Kino dafür, weil Oscar-Run ist vorbei. Die ganzen sogenannten großen Namen waren in den Kinos so und im März kommt das Kino zu sich, entspannt sich so ein bisschen und ist dann ein bisschen offen für Entdeckungen, ne? Und Knut, diese Entdeckung stellen wir doch dann gerne vor.
Das war also Oslo, 31. August in Cannes gelaufen mit großem Erfolg. Jetzt aber lass uns zur Liebesgeschichte kommen, zu Jenseits der Mauern. Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Ja, hier wird uns die Geschichte zweier junger Männer erzählt und wenn ich gesagt, jetzt sage erzählen, stimmt das eigentlich gar nicht so, weil das ist eher ein atmosphärischer Film, der so von einer Situation in die nächste Situation geht und dann eben so mit diesen Stimmungen arbeitet, einfach so lange die Kamera drauf hält, bis sich das Bild eben mit Gefühlen, Stimmungen und so weiter füllt. Und das sind eben zwei junge Männer, die lernen sich in der Kneipe kennen. Der eine ist dort Kellner, der andere Kunde. Dann verbringen sie eine Nacht zusammen. Und für den Kellner Ilya war das eigentlich nur so ein One-Night-Stand. Aber bevor er sich versieht, hat er den kleinen Paolo immer bei sich. Und er kann sich gar nicht drauf einstellen und sonst was. Und der Film, den muss man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, dass er eigentlich mehr so das Gefühl der Liebe untersucht, welche Wege die Liebe geht. Und dann gibt es eben so diese einzelnen Stationen, so die erste Annäherung, aber dann auch, kann man sich wirklich aufeinander einlassen und so weiter. Und dann wollen sie eigentlich ein Paar werden und dann verschwindet Ilya auf einmal. Er sitzt im Gefängnis und daher auch der Titel Jenseits der Mauer. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, ist es ein wirkliches Gefängnis oder ist das einfach auch eine Metapher? Weil Mauer kann ja auch bedeuten, dass man die eigene Mauer fallen lassen muss und sich eben dem anderen in der ganzen Blöße, in der Verletzlichkeit zeigen. Und darum geht es eben in dem Film auch. Also ich würde immer sagen, der Film ist eben die Liebe an sich, die Liebe als Drama, die Liebe als Poesie und einfach die Liebe als Glück.
Anke, was würdest du sagen, ist das Besondere an dieser Love Story? Immerhin gab es ja, daran erinnere ich mich sehr gut, in Cannes im vergangenen Jahr Elogen zu diesem Werk.
Naja, das Besondere an dem Film ist, dass er in so eine neue Welle des Queer Cinema fällt. Also ich meine, da muss ich immer Wieland Speck vom Panorama, der sich ja nun seit Jahrzehnten um schwul-lesbisches Kino bemüht, zitieren. Der sagt ja immer, natürlich brauchen wir noch die Filme aus allen möglichen Ländern, wo es darum geht, dass Homosexuelle nach wie vor unterdrückt werden. Aber es gibt eben doch auch immer wieder Städte, Gesellschaften, wo schwule Lesben einfach leben können. Und genau darum geht es eben in dem Film. Also es stellt sich jetzt gar nicht hier, wenn du den Film guckst, die große Frage, ist das jetzt ein schwules, ein lesbisches oder ein Heteropärchen? Es sind eben zwei Männer und du guckst eben einfach gerne diesen zwei Männern zu in aller Selbstverständlichkeit und fragst dich gar nicht, huch, ist das was Ungewöhnliches?
Und welchen Eindruck haben diese beiden Schauspieler bei dir hinterlassen?
Ja, die beiden Darsteller haben mir unheimlich gut gefallen, weil sie so unterschiedlich sind. Also Ilja ist so, ja, wie man so banal sagt, so ein Bär von so einem Mann eben so, hat auch ein Bart und ist so, ja, der steht eben so wie so ein Fels in der Brandung. Und Paolo ist so klein, agil, so ein ganz zärtliches Kerlchen, den man eigentlich auch immer beschützen möchte. Also es sind schon mal zwei unterschiedliche Körperlichkeiten, die hier aufeinandertreffen, aber auch Extrovertiertheit auf Introvertiertheit. Und das Schöne ist, wenn diese Gegensätze dann mal aufeinandertreffen, dann erzeugt der Film immer wieder ganz schöne, überraschende Bilder.
Anke, dann ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über Oslo, 31. August und über die Liebesgeschichte Jenseits der Mauern von David Lambert mit Matilda Maliarakis und Guillaume Guillou. Beide Filme aus Cannes sind jetzt im Kino bei uns zu entdecken. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es gibt wenige Regisseure in Deutschland, die sich so mit den klassischen Filmgenres beschäftigen, die also versuchen, Horror, Western, Kriminalfilm zu machen. Und es gibt einen, der macht das schon seit langer Zeit sehr erfolgreich, nämlich Rainer Mazzutani, hat jetzt ein neues Werk vorgelegt. Das ist sogar sowas, ja, wie ein deutscher College-Horrorfilm. Und das funktioniert mit sehr düsteren, sehr schönen Bildern, mit wunderbaren Darstellerin. Jennifer Ulrich spielt die Hauptrolle und das unheimliche Objekt des Grauens, das ja im Film nur indirekt präsent ist, wenn man das so ausdrücken kann. Und wir müssen super aufpassen übrigens, dass wir nichts irgendwie verraten. Im Film Zimmer 205, traust du dich rein? Ich berede das jetzt mit dem bösen Geist aus diesem Film, mit Julia Dietze. Schön, dass du da bist. Hallo, willkommen.
Hallo.
Julia, du bist ja schon wahnsinnig lange im Geschäft, hast also auch schon sehr viele, auch sehr ungewöhnliche Filme gemacht. Wenn man sich so deine Filmografie anschaut, da fallen Filme auf wie der sehr schöne Film Fickende Fische. Vor langer Zeit war das.
Das war mein allererster Film. Der lief durch 2001 auf der Berlinale.
Und das war ein ganz wunderbares Werk. Dazu kommen aber auch Filme wie zum Beispiel Iron Sky, Hauptrolle für dich, Riesenerfolg, kultiger Trashfilm, lief auf der Berlinale übrigens. Dann Dating Lancelot zum Beispiel, so eine Berlin-Komödie. Also es sind oft so Rollen und auch dieser Film passt dazu für dich, Zimmer 205, mit etwas abwegigen, ganz besonderen, schrägen, besonderen Figuren. Suchst du dir das so aus oder kommen die zu dir? Wie funktioniert das?
Ich suche mir das eigentlich schon so aus, absolut. Also weil ich mag gerne Characters, die so ein bisschen durchgeknallter und verrückter sind und ich liebe Genrefilme und ich liebe auch vor allem alte Filme, auch so vor allem die ganzen Film-Noir-Filme, so Truffaut und Godard, so die Richtung. Ich mag aber auch gern so schräge Filme wie Sin City oder so und deswegen Iron Sky oder jetzt eben auch Zimmer 205, da kann man sich als Schauspieler so austoben, weil, damit verrate ich auch nicht so viel, aber meine Rolle ist so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich hatte auch jeden Tag 4 Stunden Maske, wo ich so umtransformiert wurde.
Das wollte ich gleich fragen, weil wir haben ja einmal die wunderschöne Annika, so heißt sie ja, das bist also im Wesentlichen äußerlich du. Und wir haben auf der anderen Seite dieses monströse Wesen, wo ich auch dachte, es hätte auch im Computer hergestellt werden können. Aber das bist du dann schon auch.
Ja, es hat Georg Korpers, hat eine wahnsinnig tolle Maske gemacht. Der hat es ihm ganz präzise jeden Morgen 4 Stunden aufgeklebt. Abends wurde das dann mit Alkohollösung vom Gesicht entfernt. Und hat es genau an mein, also mit einem Gipsabdruck, genau an mein Gesicht angepasst, dass ich also komplett andere Gesichtszüge bekomme, also höhere Wangenknochen, andere Nase, Hals, verfaulte Zähne, Kontaktlinsen, Perücke, Handschuhe und so. Aber genau meine Mimik, dass es sich genau auf meine Mimik überträgt. Und weil mein Cousin eben Breaker war früher und ich mit Breakdance aufgewachsen bin, habe ich diese ganzen Horrorelemente, dieses Zucken, was zum Beispiel auch in Gothica mit Halle Berry, da gab es immer diese Horrorschock-Effekte, war damals neu für Horrorfilme, wie die Mädchen sich immer so ruckartig bewegen, was extrem widerlich ist. Und das konnte ich eben durch die Breakdance-Bewegung herstellen. Und das war auch ein Grund, warum Rainer Mazzutani mich dafür besetzt hat.
Ah ja, wie geht's dir, wenn du dich dann selbst, ich sag mal jetzt also in dieser transformierten Form siehst, ist das nicht ein furchtbares Erschaudern und Erschrecken? Das ist ein Wesen, das ist übergegangen in Verwesung, muss man ja schon so sagen. Wie geht's einem da?
Es war, also das Äußerliche, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Äußerliche war gar nicht das Krasse. Mhm. Das Krasse war, dass dieses scheußliche Wesen von innen noch mehr Scheußlichkeit zu füllen. Es macht aber schon Spaß. Also man wird dann so ein bisschen fanatisch, weil wenn man jemanden spielt, der von Grund auf böse ist, dann kann man sich auch erstmal austoben als Schauspieler, weil man keine Grenzen mehr hat. Das ist aber auch gefährlich. Also ich meine, Heath Ledger hat sich da, glaube ich, beim Joker zu weit reingestürzt.
Oh ja, aber eben eine Glanzleistung abgeliefert. Ja. Julia, aber jetzt wollen wir so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber ja, wir können vielleicht zumindest skizzieren, dass die Figur, die also Jennifer Ulrich spielt, die kommt in die große Stadt, nicht studiert, geht in so ein mieses, runtergekommenes Zimmer. Also das ist eine Studentenbude, die möchte man nicht geschenkt haben. Ja. Und da war eben vorher Annika drin. Das kann man ja auch schon sagen. Genau. Annika war dort, die ist spurlos verschwunden, taucht im Film aber immer wieder auf. Und zwar, das ist vielleicht auch interessant gewesen, Julia, wenn sie auftaucht als Figur, dann ja so ein Internetfilm, also mehr in einer vermittelten Form. Du trittst ja niemals mit Jennifer Ulrich zum Beispiel zusammen auf.
Also es gibt eben auch so kleine Elemente in dem Film. Also ich hoffe, dass sich das irgendwie erzählt. Die haben mich persönlich als ich das erste Mal das Drehbuch gelesen habe, so ein bisschen an Fight Club erinnert. Mhm. Es gibt den Hauptdarsteller irgendwie und dann eben das zweite böse Ego. Mhm. Und das ist auch schön, wenn man das mal spielen darf. Ja.
Also man könnte den Film auf vielen Ebenen interpretieren, aber das ist interessant, was du sagst. Also das könnte auch so eine Spiegelung sein, dass Jennifer Ulrich sich eigentlich in dir sieht irgendwie.
Eventuell.
Dass Annika das böse andere ist. Und wenn man sowas als Schauspielerin dann eben so rauslassen kann und es gibt, müssen sagen, sie ist eine Bitch. Also das wird auch im Film ziemlich bald mal gesagt.
Nee, das ist ja zu eindimensional. Also, weil als Bitch werden halt einfach nur Frauen irgendwie so Schlampen her dargestellt. Aber sie ist eine Urmacht. Sie entscheidet über Leben und Tod.
Ah ja, so
das ist auf einem ganz anderen Level als ein Bitch.
Es ist jedenfalls sehr düster, es ist sehr unheimlich. Wie geht's dir denn überhaupt mit dem, was der Film ja als eine andere Dimension immer wieder mit hineinnimmt, nämlich sowas Jenseitiges? Man muss sich ja auch darauf einlassen, man muss das auch glauben, dass es sowas gibt. Denkst du darüber manchmal nach? Spürst du sie vielleicht? Vielleicht jetzt hier im Studio?
Nein, aber ich habe, das ist ein bisschen krass, das jetzt im Radio zu sagen, aber ich hatte schon Träume von Menschen, die mir sehr eng waren, die gestorben sind. Und dann habe ich von denen geträumt und irgendwie so. Ich glaube halt auf jeden Fall, also ich finde es eine sehr eindimensionale Sicht zu denken, man wird geboren und man stirbt man und dann aus, zack, bumm, vorbei. Also ich glaube mal, dass wir alle irgendwie auf einer Durchreise irgendwo hin sind. Und genauso wie es Klangwellen gibt, die man nicht sehen kann, und Gedankenfrequenzen und Wellen, gibt es sicher auch viele andere Dinge, die wir nicht sehen können.
Davon lebt dieser Film, von dieser Vorstellung lebt dieser Film, sonst würde er so nicht funktionieren. Siehst du, meine Mutter sagt nämlich immer noch, wenn man von Toten träumt und die winken, dann stirbt jemand in der Realität. Das kommt noch dazu. Wenn du sagst, du hast vorhin sehr deutlich gesagt, dass du Genre-Kino sehr magst, du magst Tarantino sehr zum Beispiel, bist ein totaler Fan, hast gesagt Film-Noir-Filme. Ist das so etwas, wo du auch hoffst, dass es dann weitergeht in deiner Laufbahn, also dass man solche Angebote öfter bekommt, dass sowas vielleicht auch öfter gedreht wird?
Ich muss gestehen, ich habe meine erste amerikanische Hauptrolle angeboten bekommen letzten September, auch für einen Horrorfilm von David Higgins, war der Produzent gewesen, Gallow Hill. Und da hätte ich ein Mädchen spielen sollen, die von einem 400 Jahre alten Dämon besessen wird, ganze Familienstämme in Kolumbien abschlachtet, am Schluss unter toten Fötussen begraben wird und unfruchtbar ist und Psycho-Horror-Scheiß.
Klingt nach einer Traumrolle.
Oh ja, genau. Also sie haben mir eine Gage angeboten, von der ich in Deutschland nur träumen kann und einen Monat Kolumbien, wenn das Land schon immer hinreisen wollte. Aber ich hatte einfach keinen Bock als Schauspieler, weil du tauchst dann, also wenn ich spiele, dann 110%, dann tauche ich da richtig ein und dann öffnest du auch, also energiemäßig eine Tür, um authentisch zu sein. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe es abgesagt. Also Horror finde ich schon faszinierend, aber das war jetzt erstmal so ein Ausflug, dieses Genre. Ich hatte einfach mal Bock drauf, aber ich will jetzt nicht auf Horrorgenre festgelegt werden. Okay. Dafür bin ich, glaube ich, doch zu menschenfreundlich.
Aber du hast gedreht in den USA, trotzdem. Wenn auch nicht diesen Film, sondern einen anderen.
Nee, Bullet. Das hat Robert Rodriguez produziert. Danny Trejo, also Machete, hat mitgespielt. Der ist grandios. Und Jonathan Banks aus Breaking Bad. Das ist so ein Gangsterstreifen. Und Jonathan Banks spielt halt so den Godfather, also den härtesten Gangster. Und ich bin eine französische Anwältin, die halt für sein Gangsterkartell arbeitet und die ganzen Gangster aus dem Knast rausboxt. Sich in jemand verliebt, der in der Todeszelle sitzt, dann von so einem Undercover-Cop verfolgt wird. Der von eben Danny Trejo, Machete, gespielt wird.
Ja. Auf den Film freuen wir uns schon sehr. Ja. Jetzt haben wir aber erstmal einen anderen, nämlich Zimmer 205. Ein gut gemachter deutscher Horrorfilm. Eine fröhliche, gut gelaunte junge Schauspielerin spielt in diesem Film, und das ist eben wieder das Wunder der Verwandlung, das absolut dämonisch Böse. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Julia Dietze. Viel Erfolg dir weiterhin natürlich, auch jetzt für den Hollywood-Weg, den du möglicherweise eingeschlagen hast. Zimmer 205, traust du dich rein?
Musik.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich war ziemlich erschüttert von einer Zahl, die ich jetzt durch einen Film mitbekommen habe, so dadurch, dass ich dann neugierig wurde und angefangen habe zu lesen. Es gibt in Deutschland etwa 7 Millionen, manche sagen sogar 7,5 Millionen, strukturelle Analphabeten. Also Menschen, die schon mal ein Wort lesen können, vielleicht auch einen Satz, aber niemals in der Lage sind, einen vollständigen Text zu erfassen. Also eine ungeheure Zahl in Deutschland, in einem hochentwickelten Land mit einem, wie wir alle glauben, guten Bildungssystem. Ein Film erzählt die Geschichte einer solchen Frau, aber noch viel mehr. Er erzählt uns von ihrem Leben, von ihrer Liebe, von ihrer Hoffnung, von ihrem Aufbruch. Ein sehr schöner deutscher Film, der jetzt im Kino zu sehen ist. Unbelehrbar heißt dieses Werk und ich freue mich sehr, dass das weibliche Team dieses Films heute bei uns ist. Zum einen also erstmal Co-Autorin des Drehbuchs und die Regisseurin Anke Hentschel. Herzlich willkommen, Anke. Schön, dass du da bist. Und du hast eine tolle Hauptdarstellerin mitgebracht, die uns so einnimmt für diese Frau, dass man die am Schluss richtig gern hat und übrigens auch mal mitfiebert und immer hofft, dass sie durch diese schlimmen, auch peinlichen Situationen irgendwie unbeschadet kommt. Ganz herzlich willkommen, Lenore Steller. Schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank.
Und na klar, die Frage ist erstmal ganz logisch, man wird in der Regel auch im Arbeitsalltag ja nicht unbedingt mit so Menschen konfrontiert, zumal die ja, das zeigt dir der Film sehr eindrucksvoll, versuchen das ja auch wegzudrücken bzw. zu verschleiern, irgendwie zu überspielen. Anke, bist du mal so Menschen begegnet? Hast du darüber was gelesen? Wie war das?
Ja, also ich selber hatte erstmal mit dem Thema gar nichts zu tun und dann war das so ein ganz simpler Zeitungsartikel, der mich so richtig gepackt hat und das war für mich jetzt auch nicht nur so diese Neugier, was ist Analphabetismus, sondern das war auch für mich so eine Metapher auf Orientierungslosigkeit, also sozusagen noch ein bisschen mehr. Ich hatte dann das Glück, dass ich innerhalb von, weiß ich, 2-3 Tagen habe ich eine Schule ausfindig gemacht in Neukölln und die haben gleich gesagt, ja, übermorgen sind Sommerferien, wenn, dann müssen sie heute noch vorbeikommen. Das habe ich dann getan und dann stieß ich auf eine Frau, die, also da waren auch Ausländer und so im Kurs, aber eben auch ein paar Deutsche und da war eben eine so eine Frau, so um die 40, die Deutsch war und das die Schule durchlaufen hat und das nicht konnte. Und die war offen. Also die hat dann, wir haben uns öfter auf einen Kaffee getroffen und die hat mir angefangen, ihr Leben zu erzählen. Und ich bin da plötzlich wie so eine Touristin durch so ein fremdes, exotisches Land. Also ich kann mir vor, wie in so einem fremden, exotischen Land, obwohl wir ja irgendwie in Deutschland waren. Also das war wahnsinnig spannend.
Lenore, Anke sagt ja gerade völlig zu Recht, das ist auch eine Studie von Orientierungslosigkeit. Ja. Da müssten wir vielleicht erstmal die Situation der Frau beschreiben. Die fand ich jetzt familiär auf den ersten Blick ja gar nicht so schlecht. Das ist ja zwei gut Kinder im schwierigen Alter. Dann spielt Thorsten Merten liebevollen, vielleicht etwas trottligen Mann. Ne? Aber man sagt sich erstmal, ist die Situation so, wie sie skizziert wurde am Anfang, so schlecht für sie nicht? Oder täuscht das?
Nein, das war auch eigentlich immer ein Anliegen, die Familie so zu erzählen, dass sie eigentlich beinahe beneidenswert gut zurechtkommt. Also irgendwie kein jetzt Beziehungskonflikt oder die lieben einander, würde ich sagen. Obwohl natürlich verborgen da schon von ihrer Seite so eine Ohnmacht und ein Bestimmtsein seitens des Ehemanns, indem sie sich aber, dass sie eigentlich angenommen hat, nur jetzt eben doch nicht. Jetzt eben doch nicht. Sie will da dann doch raus und der ganze Film erzählt dann ja eigentlich eben vor allem auch diese Befreiungsgeschichte oder vielmehr eine Geschichte zu ihr selbst hin oder so, weil ich fand es auch immer wichtig, dass das nicht gegen ist. Deswegen war mir auch wichtig, die Figur eben so ein bisschen so auszustatten mit so einem, weiß ich nicht, poetischen Eigensinn oder irgendwie sowas strahlen oder sowas, damit das eben nicht so in so ein Schema passt, der Unterdrückten.
Man versteht auch ganz gut, das ist wirklich gut eingeführt, dass sie natürlich in ihrem Leben jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo diese Art von, ich nenne es mal jetzt Einschränkung, dann für ihr weiteres Leben ein echtes Handicap wird. Denn sie könnte sich ja weiterentwickeln. Sie putzt, sie könnte Köchin werden, was sie ganz gerne möchte. Und Anke, das ist schon, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in so einer sozialen Laufbahn, dass dann irgendwann mal der Punkt kommt, wo es dann eben absolut nicht weitergeht.
Ja, das war, das ist, was ich erzählen wollte. Aber ich glaube, jetzt im richtigen Leben ist es oft leider nicht so. Mhm. Also das ist, aber man will ja auch eine Filmgeschichte erzählen. Mhm. Und
du meinst, im richtigen Leben kommt dieser Punkt nicht, wo man an die eigenen Grenzen stößt? Oder man wird von außen nicht? Das ist in dem Fall
ja
von außen.
Ne?
Deswegen gibt es so viele andere Alphabeten, glaube ich, weil eben oft also der Mut nicht da ist oder einfach der Druck der Gesellschaft, dass man es können muss und wenn dann rauskommt, man kann es nicht, das ist, glaube ich, größer. Diese Entlarvung, dann verheimlicht man es lieber und nimmt dadurch ganz viele Missverständnisse und Dramen in Kauf. Und also ich mag gerne einfach, wenn ich ins Kino gehe, simple, emotionale Geschichten. Mhm. Und das hat sich dann auch angeboten. Einfach das Thema hat mich gepackt. Dachte ich, da kann man wirklich einen Film drüber machen. Also jetzt einen Spielfilm. Mich haben auch die zwischenmenschlichen Probleme da interessiert. Also natürlich ist es wahnsinnig spannend, jetzt zu lernen, was macht ein Analphabet, wenn er ins Restaurant geht, wenn er kann die Karte ja nicht lesen oder er will U-Bahn fahren oder er will sich irgendwo anmelden. Klar, das ist wahnsinnig spannend. Also aber noch spannender ist, was passiert mit den Beziehungen, also mit den eigenen Kindern? Wie wird man von den Kindern behandelt, die ja alle das können? Also,
und die es auch wissen, ne? Also in der Familie ist es ja bekannt. Der Mann weiß es, dadurch hat er Macht über sie, hast du ja schon gesagt. Die Kinder wissen es auch. Nicht? Also wie würdest du denn ihr Leben beschreiben mit dieser, ja, ich weiß mal gar nicht, wie ich sagen soll, Behinderung ist es ja in diesem Sinne nicht, aber doch Einschränkung.
Ich würde schon sagen, also ich habe es schon als, wie sagen wir es, als Behinderung eigentlich begriffen, weil es ja auch wirklich so ist, dass es in jedem Moment irgendwie man an diese Grenze stößt oder wie so eine Wand, oder ich habe es mir für mich manchmal so übersetzt, wie als ob hätte ich Angst, irgendwie alles anzufassen, wo ich sitze oder stehe, weil es überall steckt, ne? Und ich denke mal die Scham und die Angst, die sind halt riesig groß, und es vergiftet das Soziale sozusagen, und deswegen ist es fast, ich will nicht sagen eine Todsünde, aber also dazu wird es in der Gesellschaft, weil es den Umgang oder eben jemand ist dann arm dran und ein Opfer und wird halt irgendwie so mitgenommen, was schön ist, aber nicht für immer. Ne? So.
Bei der Figur, die Lenore spielt, gibt es aber Hoffnung übrigens. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Film, darüber reden wir auch gleich weiter. Bei uns zu Gast Lenore Steller, Hauptdarstellerin des Films Unbelehrbar und die Regisseurin dieses Werkes, Anke Henschel. Und wir haben ja schon angedeutet, die Geschichte dieser Frau, die ja ausbricht, die also den Mut dann irgendwann hat zu sagen, ich suche mir also einen Kurs, ich will es jetzt lernen. Da bricht sie also dann aus. Ich frage mich auch, Lenore, wie man sich so eine Figur hernimmt. Also wir wissen, es ist für einen Sehenden ganz schwer, einen Blinden zum Beispiel zu spielen. Und du kannst ihn lesen, klar. Ja. Und dann aber immer wieder zu spielen, wie erschüttert man ist, wenn jemand da dir einen Brief hinlegt oder so. Das ist wahrscheinlich auch wirklich nochmal eine handwerkliche Leistung, das dann auch für sich so zu vergegenwärtigen, dass wir es dann auch glauben.
Ich würde fast sagen, das war ja auch so ein bisschen die größte Angst bei diesem Film, dass das nicht glaubwürdig ist, ne? Die mich auch so begleitet hat. Also in jeder Hinsicht. Einerseits, weil es ja so ein bisschen eine Unterschichtsfigur irgendwie ist, aber das habe ich auch immer gerne gemacht. Ich habe mir immer vorgestellt, meine Rollen sind so Bäckerin oder so. Und dann eben dieses Dilemma. Und ich habe dann eigentlich fast versucht, einfach auch diese Angst produktiv zu machen für mich. Also in dem Moment, wo das ist halt ihre Angst. Anders, ich kann ja nur mich da hinstellen, wie ich jetzt gerade bin. Und das ist halt ihre Angst, entlarvt zu werden. Also ich habe in der Vorbereitung schon auch, ich habe gemeinsam mit Anke diese Frau besucht, die sie da kennengelernt hat. Und das war auch sehr, weil die auch in ihrer Einfachheit und Direktheit, das hat mir sicher auch sehr, sehr viel dafür gegeben. Ich habe ein bisschen was gelesen und so, aber dann habe ich doch eher so nach innen geschaut und so die Verlorenheit und Ängstlichkeit und so, und habe dann noch einmal vertraut, dass steht ja da, das brauche ich gar nicht mehr spielen, so, sondern ja, eher dagegen anspielen. So ein bisschen.
Müssen wir unbedingt über die neuen Erfahrungen noch reden, die sie da macht in Berlin. Interessanterweise, Anke, so eine doch eine Liebesgeschichte, die sie da andeutet, mit einem Mann mit einem Migrationshintergrund aus dem Libanon, der perfekt Deutsch lesen und schreiben kann und sprechen kann. Ist das auch ein ironisches Spiel vielleicht damit, dass eben der, der von außen kommt, in dem Falle auch gar nicht begreift, gar nicht merkt übrigens, was mit dir los ist?
Also erstaunlicherweise hatte ich eben, wie gesagt, also ich habe eben, das Recherchieren war, glaube ich, für mich sehr wichtig gewesen bei dem Film, sonst hätte ich das gar nicht schreiben können, aber bin dann immer wieder auf Geschichten gestoßen, wo sich so Analphabeten entweder in andere Analphabeten verliebt haben, ohne dass der andere das dem anderen gestanden hat, dass er es auch nicht kann. Oder eben in Ausländer, die halt aber auch so ein bisschen, die dann halt auch irgendwas mit Sprache haben, so ein bisschen gleich ist gleich. Also das fand ich, deswegen wollte ich da schon so ein bisschen auch nah dranbleiben.
Weil für ihn Sprache auch nicht selbstverständlich ist, ja, er hat sie gelernt, dabei kann sie eben perfekt.
Genau, aber dann hat sich das einfach so angeboten.
Also schön ist ihr Ausbruch, schön ist auch ihr wachsendes Selbstbewusstsein, dass man förmlich sieht in ihrem Gesicht, dass sie immer stärker wird und dass sie das auch sehr genießt, mal rauszukommen. Ganz unabhängig von diesem Thema des Analphabetismus. Ja. Aber eine Frage bewegt mich noch, wenn man so einen Film jetzt gemacht hat, wenn man so einer Figur sehr nahe gekommen ist, für euch beide, sieht man dann die Welt auch mit anderen Augen? Also denkt man bei der U-Bahn zum Beispiel schon drüber nach, wenn da jetzt steht, Zug fällt aus oder so, das kann jetzt jemand vielleicht nicht lesen?
Ja, also mir fällt das schon immer wieder ein. Ich fuhr gestern mit dem Bus nach Lenin und ich bin selber so ein bisschen, habe einen ganz schlechten Orientierungssinn und fragte, also sagen Sie das dann, wenn wir da sind? Da steht doch dran. Also typisches Beispiel dafür und überhaupt natürlich die Art und Weise, wie wir von Schrift umzingelt sind. Also ich meine, ich glaube, da gibt es ja auch Unterschiede. Ich kann nicht irgendwas lesen, ohne es zu lesen. Und deswegen ist es auch mir, die lesen kann, oft zu viel, wie viel zu lesen ist. Was man auch bedenken muss, dass sie das nicht kann, das hat ja auch ihren Mehrwert, weil sie einerseits Strategien erfinden muss, wie komme ich durch, ohne, und weil sie eine andere Art und Weise hat, eventuell auf die Leute zuzugehen. Also wie so ein direktes sich öffnen oder annehmen, Akzeptanz, wie auch immer, was halt nicht immer über das Schriftliche gehen muss. Ne?
Also mein Anliegen war das beim Film eben auch, einen positiven Film zu machen. Also es ist jetzt nicht so, also es ist kein graues Sozialdrama, sondern Es ist, man schaut dann eine Figur zu, die strahlend durchs Leben geht. Weil wenn man nicht lesen und schreiben kann, ist man ständig auf Hilfe von anderen angewiesen. Und ich wollte eben auch einen positiven Berlin-Film machen. Ja, ich bin insgesamt eben auch sensibilisiert worden und auch so ein bisschen für das Thema Orientierungslosigkeit. Man wird ja doch immer zugeballert mit irgendwelchen Sachen, die man auf einmal können muss, wo alles vorausgesetzt wird, dass man es kann. Also irgendwie das neu installieren auf dem Computer, dann das können irgendwie. Und vor allem, es wird immer aktueller. Das fällt mir jetzt gerade auf, da der Film gerade rauskommt, dass das jetzt, glaube ich, gerade der richtige Zeitpunkt ist, dass jetzt in Deutschland darüber gesprochen wird, also vor ein paar Jahren noch nicht.
Und darum ist es auch sehr schön, dass ihr mit dem Film unterwegs seid, dass ihr mit den Leuten sprecht, denn die wollen mit euch über diesen Film reden, bin ich mir ganz sicher, über all diese Themen. Zum Beispiel morgen im Eiszeitkino zur 17.30 Uhr Vorstellung werdet ihr beide da sein, über diesen Film reden, auch über deine Rolle natürlich. Dann am Donnerstag im Sputnik gibt es eine Vorführung, da ist dann Anke dabei, am Freitag in Hackischen Höfen, am kommenden Wochenende im Lichtblick-Kino gleich zweimal, also die Möglichkeit dann danach all diese Fragen auch loszuwerden, die einen doch bewegen bei diesem Film. Aber wir wollen nicht vergessen, es ist ja auch der Film einer Frau, die ihre Orientierung findet. Und das liegt nicht nur daran, dass sie doch den Mut hat, lesen und schreiben zu lernen, sondern dass sie auch über sich selbst neu nachdenkt, sich selbst neu empfindet, innerhalb auch dieser Liebesgeschichte. Ganz wunderbar gespielt von Lenore Steller, mit der ich mich herzlich bedanke. Schön, dass du bei uns warst. Ein Film von Anke Hentschel, Unbelehrbar. Vielen Dank euch.
Danke. Danke.
Früher wurde Kino mal als etwas Magisches empfunden, heutzutage hat sich das komplett geändert. Kino ist Teil des Alltags, ganz normal, und Magie findet man da nur noch sehr selten. Nun ist ein Film in den Kinos, der ein wenig magisch ist und sehr lustig. Peter Beddies, den ich herzlich grüße. Hallo Peter.
Hallo Knut, guten Tag.
Hat sich den unglaublichen Burke Wonderstone für uns angesehen und war da, wo er gedreht wurde. Für alle, die noch nie dort waren, ist Las Vegas der perfekte Platz für diesen Film?
Ja, definitiv Knut. Las Vegas ist ein selten hässlicher Flecken Erde, eine Betonburg mitten in der Wüste, allerdings auch ein Spektakel sondergleichen. Hunderte Casinos sowie kleine und große Theater, die jeden Abend jede Menge Show und Tralala bieten. Einer der Schwerpunkte dabei sind Illusionsshows. Das passt gut zu diesem Film über zwei Generationen von Magiern. Die eine, traditionell, man lässt sich selbst in Autos verschwinden, die andere wild und auf Rekorde aus.
Mr. Gray, was Sie da tun? Ist keine Magie.
Ich verstehe. Verständlich, dass das sterbende Blatt Angst vor dem Herbstwind hat. Es geht nicht mehr darum, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Es geht darum, sich das Herz aus der Brust zu reißen.
Steve Carell und Steve Buscemi vertreten die herkömmliche Art und Weise der Illusion, während Jim Carrey als der Straßenmagier Steve Gray die neue, brutale Seite offenbart.
Wisst ihr, was ich sage, wenn ich ein Bett sehe? Aus glühenden Kohlen?
Immer!
Ganz genau.
Ich finde, das sind sehr vergnügliche 100 Minuten. Zwar wird die Komödie hier nicht neu erfunden, aber es regnet herrlich böse Sprüche über die Art der Magier-Shows. Und am Ende muss man bis zum Abspann sitzen bleiben, weil nämlich da enthüllt wird, wie der Trick mit dem verschwundenen Publikum funktioniert. Das ist richtig schön böse.
Peter, es war in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig viel zu sehen von Jim Carrey, auch wenn ihn sicher viele nicht vermisst haben. Was hat er gemacht?
Ja, Jim Carrey, der Zappelphilipp der 90er. Ich gestehe, dass ich kein ausgemachter Fan von ihm bin, aber im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo er auch in Interviews nur rumgeblödelt hat, fand ich ihn dieses Mal im Film gut und im Interview sehr erwachsen. Er will nicht mehr nur als Ulknudel wahrgenommen werden.
Ja, yeah, absolutely.
Naja, ich habe schon seit langer Zeit gemerkt, dass in mir mehr steckt als Jim der Clown. So habe ich mich auch selbst nie gesehen. Aber während meiner letzten Auszeiten habe ich mal aufgehört, mich immer nur als Schauspieler zu betrachten. Ich habe ein bisschen größer gedacht und plötzlich floss es nur so aus mir heraus. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt als Künstler sehe.
This just happens to be the most popular one.
Ja, und zu deiner Frage, Knut, was er so gemacht hat in letzter Zeit. Er malt, er komponiert, er erschafft Skulpturen und er legt demnächst etwas für die besonderen Momente im Leben vor. Ein Kinderbuch.
Yeah, I wrote a children's book.
Ja, das Buch wird How Roland Rolls heißen und von einer Welle erzählen, die eine riesengroße Angst hat, dass sie am Strand ankommt und dann für immer verschwindet. Aber dann bekommt sie von ganz tief drin in sich die Information, dass sie eigentlich der riesige Ozean ist. Im September soll das Buch erscheinen. So eine Art metaphorisch-metaphysische Kindergeschichte, die man am Abend seinen Kindern vorlesen und sich dann als Eltern sicherer fühlen kann.
Parents will go to bed feeling safer.
Im Kino wird er auch künftig wieder häufiger zu sehen sein, aber noch immer schreibt ihm keiner die Tragödien auf den Leib, in denen er gern gesehen werden möchte.
Peter, du hattest ja in Las Vegas auch die seltene Ehre, in David Copperfields privates Museum schauen zu können. Wie kam das? Wie hast du das geschafft?
Ja, David Copperfield reist nicht mehr wie in den letzten Jahren viel um die Welt. Er tritt nur noch in Las Vegas in seinem eigenen Theater auf. Und da er ein riesengroßer Filmfan ist, öffnet er Hollywood gern mal die Türen zu seinem Museum, das ein kleines bisschen außerhalb der Stadt liegt. Ein Hollywood-Studio hatte mich gebeten, ob man in meinem Museum recherchieren darf. Dagegen hatte ich nichts, obwohl ich sonst nur Zauberkollegen hier reinlasse. Aber dann bekam ich zusätzlich ein reizvolles Angebot. Ich durfte für den Film einen neuen Trick erfinden, den Hangman. Am Ende mussten alle vom Team unterschreiben, dass sie nichts verraten. Vielleicht benutze ich ihn ja nochmal. Für einen Tag durften auch ein paar Journalisten hinein und da wurde ich von David Copperfield persönlich herumgeführt und durfte zum Beispiel der originalen Stimme des Urvaters der Magie, Houdini, lauschen. Aber es gibt auch jede Menge andere Sachen zu bestaunen. Säulen aus Citizen Kane, das Fluggerät von Hudson Hawk und auch jede Menge Dinge aus Grusel- und Horrorfilmen.
5, 4, 3, 2, 1.
Das war Chucky, die Mörderpuppe. Gerade bei den Gruselfilmen muss dieser Tage immer noch eine Gewaltschraube mehr angezogen werden. Wie ist das in seinem Genre? Haben sich die Zuschauer verändert? Wollen sie immer mehr?
They react in the same way.
Ach, die Leute staunen heute noch, ja, wie vor ein paar Jahrzehnten. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Welt kleiner geworden ist. Das Internet macht uns allen zu schaffen. Wenn man sich online anschauen kann, wie Tricks funktionieren, hilft das nicht unbedingt. Die Zuschauer an sich haben sich sehr verändert. Japaner sind nicht mehr so bescheiden und höflich wie früher. Dagegen haben sich Chinesen die Köpfe früher eingeschlagen, um zu mehr auf die Bühne zu kommen. Heute sind sie eher zurückhaltend. Wer sich kaum verändert hat, das sind meine Zuschauer in Deutschland. Da habe ich immer sehr gern Zeit verbracht. Es gibt zigtausende von Dingen aus dem Bereich Illusion, die da lagern. Es war einer dieser Besucher, bei denen einem wirklich für 2 Stunden der Mund offen stehen blieb. David Copperfield hatte sich übrigens nicht nehmen lassen, auch im Film kurz aufzutreten, wie auch Michael Bulli herbig für ein paar Sekunden zu sehen ist in seinem allerersten Film in Hollywood.
Der unglaubliche Burt Wonderstone. Jetzt also ist dieser Film in den Kinos zu sehen. Peter, dir herzlichen Dank.
Jo, Knut, mach's gut. Ciao.
Jetzt habe ich eine ganz spezielle, wunderbare Einladung für Sie am kommenden Montag, 21 Uhr, im Event-Cinema am Potsdamer Platz. Da gibt es keinen Film, sondern einen Trailer. Gut, sagt man Trailer, was soll man das sehen? Aber immerhin ist es der Trailer eines mit Spannung erwarteten Films, Elysium nämlich. Und der Hauptdarsteller wird live dabei sein, wird Ihre Fragen beantworten, wird diesen Trailer kommentieren. Matt Damon kommt also dahin. Und zugeschaltet werden per Satellit der Regisseur Neil Blomkamp und der Produzent Simon Kinberg. Also das ist schon eine großartige Sache. Auch ein Darsteller übrigens. Shardlow Copley wird sich per Satellit melden. Das ist der bekannte Mann aus District 9. Also, seien Sie dabei. Wir laden Sie ganz herzlich ein. Es gibt dort auch noch so ein bisschen Versorgung, eine kleine Überraschung für Sie. Wir haben relativ viele Freikarten, damit alle eine Chance haben. Bitte mailen Sie. Und zwar direkt an mich. knut.elstermann@rbb-online.de knut.elstermann@rbb-online.de und wir werden den Gewinnern dann selbstverständlich schon morgen antworten, damit Sie sich darauf einstellen können. Alle Details gibt es dann auch per Mail. Also knut.elstermann@rbb-online.de, wer dabei sein will bei diesem exklusiven Event mit Matt Damon. Die ersten Bilder seines neuen Films Elysium werden da zu sehen sein. Und das war's auch schon wieder. Dies war 12 Uhr mittags, das Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Knut Elstermann. Wir hören uns am kommenden Samstag wie gewohnt wieder. Und hier geht's gleich weiter mit der Arena Liga Live und Andreas Ulrich. Und wieder wird die Frage aufgeworfen, werden die Bayern heute vorzeitig Meister? Die Münchner nachher bei Eintracht Frankfurt und noch können sie ihre Tipps abgeben. Bei uns im Fußball-Tippspiel unter radio1.de. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.